Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast, heute mit Episode 51. Wir zeichnen auf am Dienstag, den 16.11.2021. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dort unter anderem zuständig für die Rechtsthemen, und ich habe gleich einen schönen Hinweis in eigener Sache zu machen. Wir machen das nämlich jetzt so wie viele andere Podcasts auch, wir gehen mal live. Naja, live on tape, sagen wir mal. Wir zeichnen mal extern auf, nämlich es gibt hier in Hannover einen schönen Kongress von der Deutschen Messe AG und von, glaube ich, dem Wirtschaftsministerium organisiert. Jörg kann mich gleich korrigieren, wenn ich mich irre. Die Tech Tide, und die findet am 2. Dezember statt. Dort kommt man unter 2G-Bedingungen kostenlos rein, wenn man sich anmeldet auf der Webseite. Und wir zeichnen dort an eben dem 2. Dezember um 11 Uhr den Podcast auf vor Publikum. Wer also Lust hat zu kommen, kann kommen. Es gibt aber auch, so viel ich weiß, einen Livestream. Den kann man sich dann auch anschauen, tatsächlich dann um 11 Uhr. Der Podcast selbst kommt dann ein bisschen später in die üblichen Audiokanäle. Und ja, kommt und besucht uns, sofern Corona uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht und das Ganze wird noch online gesetzt. Man weiß es ja nie. Im Moment, man hört das ja ständig, dass Veranstaltungen abgesagt werden. Könnte also auch hier noch der Fall sein. Soweit ich weiß, ist im Moment noch vorgesehen, dass das stattfindet. Gut, apropos Remote. Remote zugeschaltet ist Jörg in seinem Homeoffice. Guten Morgen, Jörg.
Guten Morgen, Holger. Ja, das werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang sein, wobei hier in Hannover die Inzidenz noch nicht so hoch ist. Wir haben irgendwie 140 im Moment, also vielleicht hält das ja noch 14 Tage, aber schauen wir mal. Ja, mein Name ist Jörg Heidrich, ich bin auch für Rechtsthemen zuständig, allerdings nicht bei der Redaktion CT, sondern im Verlag, bin daneben auch als Rechtsanwalt tätig, und genug von uns. Wir haben uns einen spannenden Gast eingeladen, wie immer, und der Gast, wie der Zufall so will, passt zu unserem heutigen Thema. Unser heutiges Thema ist nämlich tatsächlich Datenschutz und Verbraucherrecht. Und deswegen haben wir uns Heiko Dünkel eingeladen. Hallo Herr Dünkel, herzlich willkommen.
Guten Tag, schön, dass ich hier sein kann.
Hallo.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Herr Dünkel hat in Gießen, Potsdam und in Berlin Rechtswissenschaften studiert. Ist also Jurist, arbeitete danach unter anderem beim Deutschen Bundestag und war nach dem zweiten Staatsexamen als Rechtsanwalt tätig für den Bereich gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und hat eine Zeit lang in Neuseeland gelebt. Und seit 2010 ist er Projektleiter, Referent beim Bundesverband Verbraucherzentrale. Und seit Januar 2020, und deswegen ist er heute hier, ist er der Leiter des Teams Rechtsdurchsetzung bei den Verbraucherzentralen. Und er kennt sich auch im Bereich Datenschutz ganz hervorragend aus. Er schreibt Beiträge zum Datenschutzrecht aus Verbrauchersicht, hat unter anderem eine Kolumne in der PING, also einer Fachzeitschrift. Und ja, herzlich willkommen nochmal. Und die Frage ist, wie wird man denn Verbraucherschützer? Passiert einem das zufällig? Folgt man da einem Ruf oder möchte man sein Karma von vornherein positiv aufladen?
Genau, wir arbeiten ja für die helle Seite der Macht, und ich habe natürlich schon frühen Kindertagen davon geträumt, Verbraucherschützer zu werden. Nein, wir sind ja alle Verbraucher, und ja, das hat sich irgendwann so ergeben. Das passte ganz gut zu meinem bisherigen Lebenslauf, und der Verbraucherzentrale Bundesverband ist da ein ganz hervorragender Arbeitgeber, um solchen Sachen nachzuspüren. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Datenschutzrecht und Verbraucherrecht? Wir führen ja auch Klagen in diesem Bereich durch. Insofern ein Stück weit auch Berufung natürlich.
Und nicht zu wenig Klagen, wie wir gleich dann anhand von ein paar Beispielen uns ansehen wollen. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, Holger, wenn du noch nicht was ergänzen möchtest, kommen wir jetzt zum
Das Bußgeld der Woche.
Genau, das heutige Bußgeld der Woche ist kein Bußgeld, sondern es ist ein Schadensersatzanspruch auf Basis von einem Urteil. Und zwar ein Urteil des Landgerichts Mainz. Worum ging es? Also es geht um DSGVO-Schadensersatz, um das schon mal vorwegzunehmen. Und der Kläger des Verfahrens hat 5.000 Euro DSGVO-Schadensersatz-Schmerzensgeld zugesprochen bekommen. was viel ist, muss man sagen. Und glaube ich auch so ein bisschen Teil einer Entwicklung, dass das gerade tatsächlich wieder anzieht, nachdem in der Rechtsprechung da zum Teil dann auch andere Ansichten vertreten waren. Aber das besprechen wir gleich. Ich stelle erstmal kurz den Fall vor. Der Kläger war Stromkunde und hatte Mitte 2018 eine Rechnung von 300 Euro bekommen und diesen Anspruch hat er nicht sofort ausgeglichen, sondern war das irgendwie eine Zeit lang schuldig und daraufhin hat sein Stromversorger ein Inkassounternehmen eingeschaltet. Und nachdem der Forderungsausgleich von diesem Inkassounternehmen auch nicht erfolgte, entging ein Vollstreckungsbescheid und eine Meldung an die Schufa. Und der Kläger hat dann diese Forderung, nachdem der Vollstreckungsbescheid kam, sofort beglichen und das Geld dann überwiesen. Dieses Inkassounternehmen nahm aber trotzdem eine weitere Meldung an die Schufa vor, wo überraschenderweise eben nicht drin stand, dass die Forderung ausgeglichen wurde, sondern im Gegenteil, die Forderung wurde mit uneinbringlich und einzugunwirtschaftlich gekennzeichnet. Und das hatte extrem negative Konsequenzen für den Kläger. Der hat also insgesamt 4 Monate gebraucht, um das wegzubekommen, diesen Eintrag. Und in der Zwischenzeit, so heißt es in dem Urteil, sei ihm beinahe, hätte das Scheitern einer Immobilienfinanzierung gedroht. Naja, gut, gedroht. Und ihm seien unter anderem bei die Kreditkarten gesperrt worden, obwohl er die für seine berufliche Tätigkeit benötigte. Und die Bank, die er hatte, hatte einen internen Scorewert für seine Kreditwürdigkeit erstellt und den Negativeintrag dort beibehalten, sodass ihm diese Bank anschließend sogar mit einer Kündigung der gesamten Geschäftsbeziehung gedroht hat, was zu massiven Verbindlichkeiten geführt hätte. Aber sie haben es dann eben doch nicht gemacht. Insgesamt, so also die Bewertung des Landgerichts Mainz dann später in der Entscheidung, hat das Ganze zu einem massiven Ansehensverlust geführt. So dass das Landgericht Mainz einen Schadensersatz in Höhe von 5.000 Euro zusprach. Und das Gericht führte aus, dass der Kläger zwar tatsächlich keinen bezifferbaren Schaden geltend machen könnte. Das sei aber tatsächlich auf Grundlage von Artikel 82 DSGVO, also der den Schadensersatz regelt, gar nicht notwendig, da dann auch immaterielle Schäden ersetzt verlangt werden können. Und das Gericht hat hier insbesondere eine Genugtuungs- und Abschreckungsfunktion zugesprochen. Ich fand das erstaunlich, sowohl von der Höhe nach als auch von der Begründung nach. Ich glaube, viele durchaus andere Gerichte hätten das abgewiesen. Was meint ihr dazu? Frau Holger, du meldest dich, vielleicht du erst mal.
Ich gemeldet, genau. Also erst, so wie ich das gelesen habe, ist es ja erstinstanzlich. Ne? Man weiß ja noch nicht, ob das vielleicht noch in Berufung geht.
Das ist erstinstanzlich und das ist eine ganz, ganz, also eine der furchtbarsten Pressemeldungen, die ich jemals gelesen habe von den Anwälten, die das gemacht haben. Also ich würde das Ganze ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich würde mal sagen, die Fakten können wir auch als erfüllt sehen, aber schlimme, schlimme Pressemeldung.
Was mich hier halt interessieren würde, ist, wo liegt denn jetzt der Datenschutzverstoß? Liegt der, ich hatte das so verstanden, ich habe mir das Urteil auch kurz angeguckt, ich hatte das so verstanden, dass das Gericht auch moniert hat, dass die den Schufa-Eintrag bereits veranlasst haben, also das Inkasso-Unternehmen, bevor sie sicher waren, dass überhaupt der Vollstreckungsbescheid, also der Titel, zugestellt ist. Und der war auch noch nicht zugestellt, weil als er dann nämlich 3 Tage später zugestellt war, tatsächlich, war der Eintrag schon vorhanden, aber der Herr hat sofort beglichen. Und da war das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, die haben da eine Datenweitergabe, eine Datenübermittlung gemacht, die wohl so nach BDSG oder wahrscheinlich auch DSGVO, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht zulässig war. Ne? Das dürfte wahrscheinlich der Datenschutzverstoß sein, aus dem heraus dann der Schaden entstanden ist, der jetzt dann hier so beziffert wurde, oder?
Also in der schrecklichen Pressemitteilung steht, und das ist ja leider das Einzige, was wir haben, weil die auch das Aktenzeichen leider nicht mitgegeben haben, die rechtswidrige Erstmeldung des Inkassos stelle einen Verstoß gegen die DSGVO dar. Also wahrscheinlich einfach durch falsche Datenübermittlung. Letztendlich, was ja auch ein DSGVO-Verstoß ist.
Naja, genau. Die zweite katastrophale Datenübermittlung war ja dann wohl die, dass sie einfach gesagt haben, steht noch aus, ne? als sie die Summe schon bekommen hatten. Das ist natürlich dann wirklich, finde ich, krass. Also soviel ich weiß, haben die Anwälte, glaube ich, 10.000 verlangt und 5.000 sind es dann geworden. Ne?
Genau. Herr Dünkel, als Richter hätten Sie das auch zugesprochen?
Schwierige Frage. Also der Fall ist auf jeden Fall ganz exemplarisch. Ja? Hier haben wir zwar keinen Verbraucher, wenn es ein Verbraucher wäre, würde es dann in unseren Bereich fallen, aber hier haben wir den ganzen Blumenstrauß an Problemen, die sich um DSGVO, Inkasso und Scoring durch Auskunfteien drehen. Ja? Wir haben ja einerseits irgendwie ein relativ aggressiv auftretendes Inkasso-Unternehmen vermutlich, das ist sowieso so ein Brot-und-Butter-Geschäft bei den Verbraucherzentralen. Aber eben auch diese spannenden Rechtsfragen, die sich um den Schadensersatzanspruch bei der DSGVO drehen. Da verliert man ja langsam so ein bisschen den Überblick. Da gibt es ja mehrere Vorlagefragen, auch zum Europäischen Gerichtshof aus Österreich, aber auch von deutschen Gerichten. Das Verfassungsgericht hat sich auch schon mal mit einem Fall beschäftigt, bei dem ein Amtsgericht hätte vorlegen müssen, aber einfach so durchentschieden hat. Was ist denn da eigentlich irgendwie problematisch? Problematisch ist, dass hier möglicherweise ein europäisches Schadensersatzrecht auf die große dogmatische Zurückhaltung im deutschen Schadensersatzrecht stößt. Nämlich die Frage, einerseits ist ein DSGVO-Verstoß dann schon der Schaden. Ja, da drehen sich deutsche Schadensersatzrechtsdogmatiker im Grabe um, falls sie schon da liegen. Und die andere Frage ist, brauchen wir noch eine Kausalität? Und wie hoch ist denn der Schaden? Was ist denn mit diesem immateriellen Schaden? Ja, irgendwie hat er noch eine Straffunktion? Ja, oder so, nach dem deutschen Gedanken ist ja, und der deutschen Rechtstradition haben wir da eine Kompensationsfunktion, aber eben keine irgendwie Warnfunktion gegenüber anderen in dieser Art und Weise so. Und wer sich noch an sein Studium zurückerinnert, der weiß, dass man irgendwie für überhaupt auch selbst bei materiellem Schaden in Deutschland dann schon seinen Arm und dann irgendwie mit sich rumtragen muss, um da überhaupt irgendwas zu kriegen. Ja, da gibt es lustige Tabellen. Immaterieller Schaden nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen. Jetzt kommt der europäische Gesetzgeber mit einer Verordnung her, die ist direkt anwendbar und die sagt, dass da aber eben auch ein spürbarer oder wirksamer Schaden zu Ersatz für immaterielle Schäden bei Datenschutzverstößen geleistet werden muss. So. Und gut, dass die Sachen beim EuGH liegen, weil da gehören sie nämlich auch hin. Das kann nicht einfach so aus meiner Sicht von deutschen Gerichten so durchentschieden werden. Da gibt es erhebliche Zweifel, was das jetzt alles bedeutet. Und da starren nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere gebannt drauf. Ja. So. Und die Schufa, nächster Punkt, ist sowieso so eine Sache, die wir aus dem Augenwinkel auch immer mit irgendwie beobachten. Die ist aus Sicht von Verbraucherschützern auch immer für eine kleine Aufregung gut. Ja, die haben irgendwie im letzten Jahr zwei Sachen kurz hintereinander vermeldet, die dann durch die Medien gingen. Das eine war eine Positivdatenbank, eine geplante zu Energiewechselkunden, ja, wo dann irgendwie nochmal gleich so ein Service angeboten wird. Und aus unserer Sicht diese Intention der Liberalisierung des Energiemarkts, wo ja Leute wechseln können sollen, irgendwie ad absurdum geführt wurde. Dazu gab es dann auch relativ schnell einen Beschluss der Datenschutzkonferenz, das ist alles nicht zulässig, solche Sachen vorzuhalten. Dann haben sie ja diesen Finanzdienstleister Finapi gekauft irgendwie und hätten damit durch Einblick auf Kontoinhalte von Verbrauchern, das wollten sie auch vermarkten. Wir hatten uns damals die an uns lancierte Einwilligungserklärung des Pilotprojekts angeguckt und fanden das auch alles viel zu weit, ist inzwischen auch wieder aufgegeben worden. Und hier haben wir jetzt aber in diesem Fall eben doch so ganz grundsätzliche Geschichten. Ist denn, wie steht es denn eigentlich mit dieser etwas seltsamen Regelung im BDSG neu, in dem Paragraphen 31, der diese alten Regeln noch ganz hektisch zum Start der DSGVO, was dürfen eigentlich diese ganzen Scoring-Geschichten irgendwie machen, rüber retten wollte? Das beißt sich aber ganz doll möglicherweise mit dem, was in der DSGVO steht. Auch da, also als Richter, Sie hatten ja gefragt, hätte ich es als Richter auch so entschieden? Ich glaube, ich hätte da auch irgendeine Vorlagefrage draus gebastelt. Aber ich bin ja nun mal kein Richter.
Ja, aber wir sind natürlich befähigt zum Richteramt. Also von daher. Dazu noch, das Bundesarbeitsgericht hat auch gerade vorgelegt. Ne?
Genau, die, da geht es um Gesundheitsdaten.
Ganz relevant wird in Zukunft mit im Bereich der ganzen Kündigungsverfahren.
Ja, ich glaube, die Unternehmen starren da vor allem sehr gebannt drauf. Ne? Also wenn sich Schadensersatzforderungen, immaterielle Forderungen durchsetzen können, dann haben die natürlich ein großes Problem. Also dann haben sie nicht, dann droht eben nicht nur Bußgeld, sondern dann eben auch, drohen eben auch ordentliche Schadensersatzsummen, die dann wahrscheinlich auch in jedem Einzelfall anfallen. Ne? Wäre sowas eigentlich dann, Herr Dünkel, um Ihrem Job gleich ein bisschen vorzugreifen, wäre sowas dann auch zum Beispiel mit einer Musterfeststellungsklage irgendwie zu auszufechten. So, also sagen wir mal, es findet ein großer Verstoß statt. Und wir kennen ja jetzt die Musterfeststellungsklagen zum Beispiel, die Sie auch gemacht haben, bezüglich VW und so. Wenn Sie jetzt dann irgendwie 10.000 Geschädigte finden, die alle einen ähnlichen Schadensersatz oder allen Schäden ähnlichen Schaden hatten, könnte man das dann versuchen, mit einer großen Feststellungsklage irgendwie durchzufechten?
Ja, das sind Sachen, die passieren nicht in meinem Team, das macht unser Nachbarteam, Musterfeststellungsklagen, so viel zu den Verantwortlichkeiten. Aber denkbar ist das natürlich schon, dass man auch die Musterfeststellungsklage, so wie die jetzt noch existiert, was noch passieren muss, dazu sage ich gleich nochmal ganz kurz was, dazu instrumentalisiert, wenn man jetzt einen wirklich sehr einheitlichen Sachverhalt hätte, mit einer Menge an Betroffenen, ja, dann könnten wir einen Schadensersatzanspruch feststellen lassen. Ja, so.
Aber dann droht den Unternehmen ja einiges.
Genau, es ist ein relativ verkopftes Instrument, ja. Das ist so ein bisschen Lex VW, muss man so sagen. Wir kritisieren teilweise Sachen auch, die praktische Ausgestaltung, und sagen, dass da in Zukunft nochmal Dinge geändert werden müssen. Und sie müssen ja geändert werden, weil wir kriegen ja jetzt durch die neue Verbandsklagerichtlinie einen Schadensersatzanspruch als Leistungssammelklage. Und der muss in Deutschland eben umgesetzt werden. Und im Zuge dessen macht der Verbraucherzentrale Bundesverband auch verschiedene politische Vorschläge, wie das aussehen könnte. Mit der Musterfeststellungsklage bisher ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, weil sie können den Schaden, also den Schadensersatzanspruch damit grundsätzlich dann feststellen lassen, aber die Verbraucherinnen müssten in der zweiten Stufe dann die Sachen eben auch selber einklagen. Oder wir haben wie in unserem VW-Skandalfall dann einen Vergleich am Ende mit dem Unternehmen. Wovor die Unternehmen aber, ich glaube, am meisten zittern, ist eben diese umgesetzte Verbandsklagerichtlinie dann am Ende, weil damit werden dann richtig Zahlungsklagen mit Auszahlung an die Verbraucher möglich, wenn die richtig umgesetzt ist. Und die Verstöße sind ja dann schon mal da, ja.
Also. Jetzt habe ich natürlich schon wirklich vorgegriffen, zu unserem eigentlichen Schwerpunktthema zu nehmen, können wir eigentlich jetzt auch kommen. Es sei denn, Jörg, du hattest noch was zu dem Urteil zu sagen, schüttel den Kopf, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in das Thema VZBV. Herr Dünkel, Sie sind ja Leiter des Teams Rechtsdurchsetzung. Ich glaube, dass einigen nicht ganz klar sein wird, was der VZBV überhaupt mit Datenschutzbrei zu tun hat. Also vielleicht können Sie noch mal sagen, wie der VZBV, ganz in kurzen Worten, wie der VZBV überhaupt organisiert ist und was Sie als Bundesverband hier im Bereich Rechtsdurchsetzung und Datenschutz tun.
Genau, also wir sind ja der Dachverband der 16 Verbraucherzentralen und verschiedene Verbraucherverbände, die bei uns im Dachverband organisiert sind. Wir haben verschiedene Aufgaben, das muss man sich wie so ein Säulenmodell vorstellen. Wir haben einerseits Lobbying von Verbraucherthemen, ja, da gibt es ja immer viel Gesetzgebung, und da versuchen wir natürlich die Verbraucherperspektive reinzubringen und auch so ein bisschen Waffengleichheit herzustellen gegenüber den großen Interessenverbänden der Wirtschaft. Das klappt auch ganz gut. Haben wir eben aber auch einen großen Rechtsdurchsetzungsbereich. Also wir sind befähigt, als sogenannte qualifizierte Einrichtung, nennt sich das, Unterlassungsklagen im Interesse der Verbraucher, aber eben auf eigenen Namen durchzuführen. Dafür gibt es einen Prozesskostentopf und es gibt Regelwerke, wie das abzulaufen hat.
Ja, wie hoch ist der? Dürfen Sie das sagen? Wie groß ist
der? Ja, das ist kein Geheimnis. Wir kriegen Mittel aus dem Bundeshaushalt, das so plus minus 300.000 im Jahr. So, das steht auch in unserem Jahresbericht alles drin, also Transparenz ist da angesagt. Das ist, genau, den haben Sie natürlich ausgedruckt.
Natürlich.
Die Verfahren sind, also wir haben mehrere Klageinstrumente, da geht es auch nicht nur um Datenschutz, ganz im Gegenteil, ganz traditionell gehen wir gegen unangemessen benachteiligende allgemeine Geschäftsbedingungen vor, in Telefonverträgen, bei irgendwelchen anderen Geschichten, ja, Energieversorger, das ist so unser Brot- und Buttergeschäft. Und Datenschutz ist aber jetzt auch schon eine ganze Weile eines der Themen, die wir da sehr intensiv bearbeiten. Und wir haben doch inzwischen eine ganze Reihe von Verfahren, auch vor allen Dingen gegen die großen Internetgiganten, aber auch nicht nur, durchgeführt. Google, Facebook, da gibt es inzwischen 8 Verfahrenskomplexe gegen den Facebook-Konzern.
Da können wir gleich nochmal im Einzelnen vielleicht drauf kommen. So.
Die Verfahren sind in der Regel zweistufig. Wir schicken erstmal eine Abmahnung an ein Unternehmen, Ja,
der Aha, Sie sind also Abmahnanwalt.
Wir sind ganz schlimme Abmahnbude. Ja. Genau, da sprechen Sie einen guten Punkt an, weil die Abmahnung an sich, die ist ein sehr, sehr sinnvolles Instrument, um Rechtsstreitigkeiten unterhalb von Gerichtsentscheidungszielen, auch der Entlastung der Gerichte, zu regeln. Unternehmen untereinander mahnen sich permanent ab, ja. So, und auch die Unternehmensseite hat sogar eigene Verbände gegründet. Die Wettbewerbszentrale zum Beispiel, ein sehr seriöser, sehr schlagkräftiger Verein, versendet Abmahnungen und in dem System der Abmahnung möchte man dann immer, macht man ein Unternehmen auf einen Verstoß aufmerksam und möchte dann, dass sie den Verstoß einstellen und versprechen für die Zukunft, das nicht mehr zu machen. Und dann fordert man eine sogenannte strafbewährte Unterlassungserklärung. Das Ganze ist eigentlich relativ honorig. Der Begriff der Abmahnung ist natürlich aber trotzdem so ein bisschen in Verruf gekommen, weil es natürlich auch irgendwelche unseriösen Abmahnbuden gibt, die versuchen, damit Geld zu verdienen. Wir dürfen kein Geld damit verdienen. Wir nehmen so eine kleine Aufwendungspauschale. Dazu sind wir auch verpflichtet. Die ist aber alles andere als kostendeckend. Und genau, dann, das ist die erste Stufe, wenn wir dann keine Unterlassungserklärung von einem Unternehmen kriegen, dann diskutieren wir bei uns im Team sehr genau, ob wir klagen. Ja? Und dann kommt in der Regel aber natürlich, wenn man ja die Abmahnung auch schon sehr seriös vorbereitet, noch eine Unterlassungsklage raus und dann müssen die Gerichte entscheiden. Und da machen wir auch Datenschutz. Und anders als die Datenschutzbehörden landen wir dann eben nicht bei den Verwaltungsgerichten oder in irgendwelchen komplizierten Abstimmungsmechanismen mit dem Europäischen Datenschutzausschuss, sondern wir landen dann beim Landgericht und sagen und fragen dort nach, ob der Verstoß eingestellt werden sollte oder nicht. So, und dann gibt es ein Urteil. Und mit diesen Sachen kommen wir regelmäßig auch mal zum Bundesgerichtshof.
Sind Sie denn selber als Anwalt dann tätig oder beschäftigen Sie dann irgendwie Kanzleien, die das für Sie tun?
Wir beschäftigen spezialisierte Kanzleien, je nach dem Thema. Ja, und wir eine ganze Reihe von Kanzleien, die im Datenschutzrecht sind, man kann so sagen, zwei, die uns da hauptsächlich vertreten.
Mhm. Okay.
Genau. Und wir dürfen uns auch nicht selber vertreten, anders als Behörden. Da gibt es ja rechtliche Regelungen, da kann dann der Justiziar hingehen. Das ist bei uns nicht möglich. Wir sind da nur wie Bürger. Wir müssen ab dem Landgericht müssen wir uns einen Anwalt nehmen.
Zum Landgericht darf der Justiziar auch nicht. Also wenn Anwaltspflicht ist, dürfen wir auch
nicht. Genau, da wissen Sie mehr als ich.
Ja, zwangsweise.
Alles gut. Ich bin nur mal beim Kartellamt, da kommen die dann immer selber.
Ja. So nee, also ab Landgericht darf ich als Justiziar auch nicht mehr tätig werden. Wie finden Sie denn die DSGVO aus Verbrauchersicht? Ist das eher ein Fortschritt? Ist das gelungen? Ist das für die Verbraucherzentralen insgesamt eine eher positive Entwicklung?
Also wir haben die DSGVO damals, als sie in Geltung erlangt ist, durchaus begrüßt, weil die hat im Wesentlichen, wenn es um die Rechtsgrundlagen geht, ja, irgendwie auf welcher Grundlage dürfen denn Daten überhaupt verarbeitet werden, personenbezogene Daten, die diese harten Grundsätze für Firmen manchmal ein bisschen unbequem in die neue Zeit rübergezogen, ja, wie versucht, bestimmte Themen zu adressieren. Der Teufel steckt natürlich im Detail, ja. Es gibt eine ganze Reihe von ungeklärten Rechtsfragen, wie immer auch bei relativ jungen irgendwie Gesetzestexten natürlich, die viel mit, sie ist ja ein relativ schlankes Werk, wenn man sich mal anguckt, worum es da eigentlich geht, ja, um welche Prozesse. Insofern relativ viele juristische Begriffe, unbestimmte Rechtsbegriffe, die dann irgendwie ausgefüllt werden müssen. Das ist aber aus meiner Sicht nicht so das Problem. Es gibt sicherlich, man kann sicherlich darüber nachdenken, ob die Durchsetzung effektiv genug ist. Ja, man sieht, die Datenschutzbehörden verhaken sich da sehr häufig. Es gibt eine Konzentration von Firmen, die in bestimmten Ländern, in Irland und in Luxemburg, sich konzentrieren und dort auf entweder unwillige oder überforderte Datenschutzbehörden treffen. Ja, so. Und
gut, darf ich kurz feststellen, dass wir jetzt unser obligatorisches Bashing der irischen Datenschutzbehörde hier mit für diese Folge
beendet haben. Genau.
Gut, weitermachen.
Genau. Ist auch nicht so meine Aufgabe. Man merkt nur, dass da auch bei den deutschen Datenschutzbehörden, auch bei Uli Kelbe, beim Bundesdatenschutzbeauftragten, manchmal so eine leichte Gereiztheit rüberkommt, wenn es um die Kooperation geht. Wir kooperieren ja mit den Datenschutzbehörden nicht auf einer formellen Ebene. Wir tauschen uns natürlich zum Teil aus. Wir sind häufig materiell rechtlich auf einer ähnlichen Linie, ja, wenn es um Cookies geht zum Beispiel, ist ja nicht reines Datenschutzrecht, das E-Privacy, aber so, wir haben da häufig eine ähnliche Brille auf. Die DSGVO ist insofern natürlich positiv, weil die diesen Rahmen setzt. Und es gibt ja immer wieder Versuche, die aufzuweichen oder da müsste man jetzt mal ran und so. Das sehen wir natürlich ein bisschen kritisch, weil wenn man sich den Lobbyprozess zur E-Privacy-Verordnung, die ja immer noch nicht da ist, anguckt, dann sieht man, wo da auch gerade beim Bereich des Datenschutzlevels irgendwie versucht wird, aufzuweichen. Und lieber, es ist so ein bisschen abgedroschen natürlich, aber lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wir haben hier ein relativ hartes Regime, das nur richtig durchgesetzt werden muss. Aber kritisieren kann man an vielen Punkten natürlich.
Ja, haben Sie sich schon mit dem neuen TTDSG auseinandergesetzt, was am 1. Dezember kommt? Weil das wird ja, Sie werden ja wahrscheinlich dann, könnte ich mir vorstellen, Websites dann auch nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen und gucken, inwieweit das umgesetzt ist, weil ein paar Änderungen in der auch was die Einwilligung angeht, sind ja schon drin. Ne?
Genau, da interessieren uns ja vor allen Dingen der neue 25, der die im Grunde genommen die E-Privacy, den Artikel 5 Absatz 3 E-Privacy-Richtlinie, den es ja immer noch irgendwie umsetzt, auch besser umsetzt als vorher. Dazu kann ich Ihnen noch was sagen. Da haben wir ja auch ein Verfahren gegen Planet 49 geführt zur alten Rechtslage. Dann natürlich der 26 mit diesen Einwilligungsmanagementsystemen, die ich habe mit dem zuständigen politischen Referenten gesprochen in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier und wir betrachten den doch irgendwie mit einem skeptischen Auge und irgendwie aber eben auch, naja, der ist nun mal da, der kommt jetzt, ja. So, es da bestehen natürlich auch, besteht die Gefahr, dass damit Einwilligungen generiert werden, ja, und da muss ja noch eine Rechtsverordnung kommen, ja, und da gucken wir natürlich genau hin, auch was jetzt da eigentlich passiert, da hat mein Verband einen Anforderungskatalog auch formuliert. Da geht es vor allen Dingen darum, dass diese Geschichte relativ offen ist. Also da sollte man nicht auf bestimmte Anbieter festgelegt werden. Interessenkonflikte müssen vermieden werden. Es muss vermieden werden, dass Dienstleister diese Vorgaben, die der Verbraucher, die Verbraucherin dann zu seiner Einwilligung macht, dann ständig wieder hinterfragen kann, sodass wir dann doch wieder Cookie-Banner haben. Auf der positiven Seite ist natürlich von diesen Cookie-Bannern sind wir alle genervt. Und wenn die verschwinden, weil die führen ja jetzt auch nicht unbedingt zu mehr Durchsetzung von...
Ja, zum Thema Einwilligung und Cookie-Banner, ich weiß nicht, ob das allen Zuhörenden hier das Podcast so klar ist, dass dieses sehr wegweisende Planet49-Urteil, was ja quasi das Thema Opt-out begraben hat, dass das auf eine Abmahnung und dann auf eine Klage des VZBV zurückgeht. Ich glaube, 2019 hatte da der EuGH entschieden und 2020 daraufhin dann der BGH nach der Befragung. Können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie das oder was das Urteil jetzt für Konsequenzen zeitigt oder um was es ging?
Ja, man wirft uns ja manchmal auch schon vor, wir hätten das Internet kaputt gemacht, ja, weil früher gab es gab es entweder gar keinen Cookie-Banner, weil die Unternehmen dann einfach gemacht haben, ja, wenn man sich mal damit beschäftigt, was eigentlich mit diesem Werbetracking im Hintergrund passiert, dieses Realtime-Bidding, dieses Erstellen von umfangreichsten Profilen, da werden Verbraucherinnen bis in die hinterste Ecke ihrer Privatsphäre irgendwie beschattet. So, das Ganze wird dann automatisiert innerhalb von Millisekunden mit unendlich vielen Akteuren in Werbenetzwerken geteilt. So, das ist der Hintergrund. Ja, also es ist keine Lappalie.
Wenn Sie jetzt übrigens Herrn Heidrich die Stirn runzeln sehen, das hängt damit zusammen.
Ja, weil das einfach nicht stimmt.
Dass er sich im Moment jeden Tag von morgens bis abends damit beschäftigt, als Verlagsjustiziar, ne, weil wir natürlich als Medienwebseite natürlich voll involviert sind.
Man muss da natürlich sehr differenzieren, ja. Also diese Cookie-Banner an sich, die führen nicht automatisch zu diesem im Hintergrund passierenden technischen Geschichten, aber sie sind aus unserer Sicht so ein bisschen ein Einfallstor. Damit es wird ermöglicht, dass man, und Tracking funktioniert ja nicht nur über Drittanbieter-Cookies, aber da wird eben ermöglicht, dass diese Informationen zu einem Großteil auch gesammelt werden, ja, wenn man es nicht abstellt als Verbraucher. Inzwischen kann man es ja ganz gut auch eigentlich.
Ja, aber welche diese Informationen? Ich meine, das ist ja so, das regt mich auch darauf an, was ich schon am Rand der Desinformation finde, was None of Your Business da zu dem Thema geschrieben hat. Wir reden hier von IP-Adressen, die für die Empfänger in allergrößten Fall gar nicht aufzulösen sind. Das ist doch, also ich will das nicht verniedlichen, ja. IP-Adressen sind personenbezogene Daten und so weiter und man kann damit auch eine Menge machen. Aber wenn ich dann höre, unsere intimsten Details, wir werden durchschaut bis in die Unterhose.
Na, faktisch passiert Adressen. Das ja schon, ja, durch Tracking. Also da lässt, das lässt sich ja nicht so leugnen. Die französische Datenschutzbehörde hat irgendwie irgendeine unbekannte Firma, die in diesen Werbenetzwerken unterwegs ist, hops genommen. Die hatten 5 Millionen Standortdaten, ja, die sensibelsten Daten überhaupt. Und Tracking-Cookies sind aus unserer Sicht ein Baustein dieser ganzen Geschichte.
Ja, aber
Sie sehen ja auch, wie viele Tracking passiert natürlich nicht nur über Cookies. Cookies sind ja fast schon ein bisschen retro. Ja, wir erleben jetzt ja auch, dass Google und Apple da irgendwie eine ganz andere Geschichte aufziehen inzwischen. Aber,
ja, aber wir reden ja nicht von Google und Apple. Die haben zusätzliche Informationsmöglichkeiten. Wir reden jetzt von normaler Banner-Werbung. Und von normaler Banner-Werbung.
Ja, aber sie.
Lass mich doch mal ausreden. Normale Banner-Werbung passt IP-Adressen und die werden in der Regel nicht aufgelöst. Deshalb, selbst wenn die wissen, für welche Unterhosen sie sich interessieren, wissen sie immer noch nicht, dass sie Eiko Dünkel sind, der sich für diese Unterhosen interessieren. Und das interessiert die Werbewirtschaft in der Regel auch nicht. Sondern die interessiert nur, ein Satz noch, das ist Nummer 3742 letztendlich interessiert er sich für Unterhosen. Das kann man schlimm finden, ja, ich finde das auch nicht unterstützenswürdig, aber das ist doch weit davon entfernt, irgendwie wir werden durchleuchtet und unsere intimsten Daten werden verkauft.
Ich glaube, dass, also einerseits richtig, die Verlagsindustrie interessiert sich nicht für diese großen Profile, die bilden diese Profile ja auch gar nicht in diesem Umfang, das ist ja richtig. Aber was man ihnen vorwerfen kann, ist die wirtschaftliche Entscheidung durch die Einbindung dieser Drittanbieter-Tracking-Technologien in großem Umfang, ja, wenn Sie mal gucken, wie viel manche Webseiten da auch einbinden an die großen Werbenetzwerke, die Auslieferung von Verbrauchern und Verbrauchern, weil durch diese Tracking-Technologie durch die Cookies wird diese Ausleuchtung dann bei den großen Internetgiganten über sie ermöglicht. Und das ist ein Vorwurf. Natürlich muss man, wenn man sich das juristisch anguckt, immer genau gucken, ja, was passiert da genau, an welcher Stelle, zu welchen Zwecken und wer ist dann der verantwortlich. Aber diese Auslieferung von Verbrauchern an diese Internetnetzwerke, um Werbeeinnahmen zu generieren, ich verstehe natürlich persönlich auch die Nöte der Verlage, ja, früher gab es die Spiegelseite, die hat auf der rechten Seite irgendwie eine Werbung 30.000 Euro gekostet, die Zeiten sind einfach vorbei, nach dem, was wir so wissen. Es spielt sich alles jetzt im Internet ab, alles okay, Geschäftsmodell schwierig, ja, kostenlos Kultur ist mir auch alles klar, aber es ist schwierig, Verbraucher, obwohl das aus meiner Sicht besser geworden ist, irgendwie auch zu Bezahlmodellen zu bringen. Genau, an diesem Punkt muss man schon so ein bisschen differenzieren, aber die wirtschaftliche Entscheidung, diese Tools einzusetzen mit diesem Risiko für die Privatsphäre von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die trifft im Grunde genommen der Verleger eben auch oder in erster Linie so.
Ich ja, würde ich die Debatte jetzt...
Ja gut, dann...
Ich würde die jetzt kurz unterbrechen, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Also die Debatte haben wir ja auch schon öfter geführt, denke ich.
Genau, dann lassen Sie... es gibt eben noch einen anderen Punkt, es gibt eben aber auch die Rechtslage, ja? So, und wir haben ja nicht polemisch an irgendwelchen Gefühlsdebatten oder so angesetzt, sondern wir haben einfach gesagt, wenn ihr diese Tools einsetzt, dann braucht ihr eine Einwilligung, weil so steht es in der E-Privacy-Richtlinie. So,
das stelle ich auch gar nicht in Frage. Genau. Was mich nervt, ist diese öffentliche Darstellung von hier, was werden da für unfassbar sensible Daten weitergegeben, wenn wir jetzt hier von nicht auflösbaren IP-Adressen sprechen. Und das nervt mich gerade, weil da einfach ein anderes Bild generiert wird. Das kann man machen als Verbraucherzentrale. Ich meine jetzt gar nicht euch, nicht Verbraucherschützer. Ich meine jetzt nicht euch, ich meine so Privacy-Organisationen oder so. Aber es ist nicht redlich, finde ich.
Lass uns apropos nicht redlich vielleicht mal zu einem der Hauptgegner in Anführungszeichen von dem VZBV oder der Rechtsdurchsetzung im Bereich Datenschutz gehen. Nämlich dem Facebook-Konzern.
Ja, und um das noch einmal kurz abzuschauen, sorry Holger, reden wir natürlich von was ganz anderem, weil die haben zusätzliche Informationen und die bilden Profile und natürlich hat und Google auch, das ist eine völlig andere Geschichte als jetzt irgendwie irgendjemand, der einfach nur Bannerwerbung schaltet. Ne? Entschuldigung.
Holger. Der sich aber auch an die Rechtsnormen halten muss, ja, die eine Weile unklar waren, die wir aber durch Planet 49 doch nicht gerade im Interesse der Verlags- und Werbewirtschaft irgendwie festzonen konnten. Und
ich habe kein Problem mit mit Cookie-Bannern. Also ich finde die scheiße und die sind im Interesse von niemandem, aber klar, ist Rechtslage.
Die Cookie-Banner stehen nicht im Gesetz. Die Das könnte man im Grunde genommen auch anders lösen. Die Frage ist nur, wenn man sich solche, wenn man solche Technologien einsetzt, und zwar auch als Verlag, dann ist man im Grunde genommen gezwungen, sich die Einwilligung einzuholen, dass man es irgendwie passieren. Ja? Das CCDSG ist öffnet da möglicherweise Möglichkeiten, das Ganze so ein bisschen gebündelter zu machen. Ja? Wie das passieren wird, werden wir dann noch sehen. Ja, da kann man sich auch fragen, was soll das? Ist das ein Rohrkrepierer? Müssen sich die Unternehmen dann dran halten? So?
Ja, vor allem geht das hier nur, das muss man ja auch noch sagen, es ist eine rein deutsche Regulierung. Ne? Also ja, genau. Das ist allein daran, an meiner Ansicht nach, rein deutsche Regulierungen, was Webseiten angeht, waren doch bis jetzt fast immer zum Scheitern verurteilt. Gut, wenn man jetzt das, vielleicht das TKG und das TMG und einzelne Dinge darin vielleicht davon absehen.
Was haben die Römer jemals für uns gebracht?
Ja. Lass uns damit nicht anfangen. Aber jetzt nochmal zum Thema Facebook. Welche, oder vielleicht können Sie ganz kurz mal zusammenfassen, an welchen Fronten Sie gegen Facebook vorgegangen sind, so im Laufe der Zeit. Und unter Facebook verstehe ich jetzt durchaus das neue Meta. Also sprich, nicht nur Facebook selbst, sondern im Visier war ja bei Ihnen, glaube ich, auch Instagram. Und WhatsApp weiß ich nicht genau. Da sind Sie auch vorgegangen, ne? Und wo da schwerpunktmäßig?
Genau, also wir haben zum ersten Mal 2009, wenn ich die Datenbank richtig, da war ich noch nicht da, deute gegen Facebook. Da waren die noch kein kleines Startup mehr, aber sie hatten noch nicht diesen dunklen Ruf, sag ich mal. da haben wir, glaube ich, deren AGB einfach irgendwie mal unter die Lupe genommen und auch die Datenschutzbestimmungen und da, wie immer bei diesen Geschichten, wenn die dann auf den europäischen Markt dringen, sie haben dann so ein Konglomerat aus total amerikanischen Geschäftsbedingungen, ja, da sind irgendwelche lustigen Haftungsklauseln drin, die Verbot von Sammelklagen oder irgendwas, das ist dann aber irgendwie so übersetzt und das haben wir häufig, ja, bei Instagram war es nach meiner Erinnerung auch so, 2016, 17, hatte ich mir da damals als Referent angeguckt. Genau, das sind so die Sachen. 2009 war das letzte Mal, wo wir von diesem Unternehmen eine Unterlassungserklärung bekommen haben, die so umfassend war. Ja, so ansonsten trifft man sich seitdem vor Gericht. Wir haben so ein bisschen so ein spiegelbildliches Verfahren gegen WhatsApp, was der Hamburger Datenschutz...
Sie haben 2009 eine Unterlassungserklärung bekommen von Facebook?
Da geht es um die damaligen Datenschutzbestimmungen. Die werden ja dann immer geändert und... So.
Aber zu wem haben Sie denn da 2009 überhaupt zugestellt und wer hat denn da geantwortet? Hatten die dann eine deutsche Kanzlei beauftragt? Oder?
Da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Ja. Wir haben auf jeden Fall damals noch den Mutterkonzern. Die sind ja noch, da waren die noch nicht in Dublin.
Aber es ist sehr erstaunlich, dass die 2009 da schon geantwortet haben.
Also inzwischen, wir stellen unsere Abmahnung übrigens auch in Deutsch zu, ja. Und haben aber inzwischen tatsächlich ein englischsprachiges Rahmenschreiben, damit es nicht gleich im Papierkorb landet, ja. So, weil die Konsequenzen sind ja tatsächlich dann auch fürs Unternehmen möglicherweise unangenehm, wenn wir dann ein versäumtes Urteil kriegen würden. So, ja. Das sich dann verstrecken lässt. Genau. Es gibt eben eine ganze Reihe von Verfahren. Insgesamt sind es 8 Verfahrenskomplexe. Instagram, wir sind beteiligt am Facebook-Verfahren des Bundeskartellamts. Ja, da gibt es im GWB, im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, einen Artikel, dass Verbraucherschutzorganisationen an bestimmten Verfahren beteiligt werden können. Das ist seit 2016 der Fall. Das ist auch eine Achterbahnfahrt, auch fürs Kartellamt, muss man sagen. So, die in Düsseldorf beim Oberlandesgericht auch nicht immer den besten Stand haben. Da haben wir jetzt auch einen Vorlagebeschluss. Ja, da geht es auch um so ein Who's Who, der, was ich schon immer mal zur DSGVO wissen wollte. Irgendwie, die Sache liegt jetzt also erstmal so ein bisschen in Luxemburg rum. Da bringen wir uns auch ein. Wir haben uns einen extra Kartellrechtsanwalt genommen. Da geht es tatsächlich dann auch um diese Datenschutzfragen, aber eben auch vor allen Dingen um spezifisches Kartellrecht, ja. Aber eben auch um eine Frage, die, und da schwenke ich mal zu unseren Verfahren wieder rüber, die uns auch in einer anderen Art und Weise betrifft, nämlich wie exklusiv sind die Datenschutzbehörden, wenn es um die Durchsetzung von Datenschutzgrundverordnungsregeln geht. Ja? So, da hört sich das Kartellamt im Wesentlichen ähnliche Sachen an, wie wir uns von Facebook anhören. Ihr seid eine Kartellbehörde, keine Datenschutzbehörde, ihr müsst euch... Ihr könnt euch nicht einfach irgendwie da einklinken und Datenschutzrecht prüfen. Hören wir uns vor den Zivilgerichten inzwischen auch an, schon eine ganze Weile. Und das hat uns auch ein bisschen Steine in den Weg gelegt. Jetzt erstmal,
also das verfängt bei den Gerichten auch, ja?
Naja, es sind ja auch Fragen, die geklärt werden müssen. Also ist jetzt nicht so, dass das alles völlig aus der Luft gegriffen ist. Es gibt diese Debatte. Warum hat die Datenschutzgrundverordnung so detaillierte Rechte über die Regeln über die Durchsetzung von Datenschutzrecht durch die Behörden mit irgendwelchen federführenden Behörden, One-Stop-Shop, Abstimmungsgeschichten, wenn dann einfach jemand anders, jemand Drittes kommen kann und diese Sachen gar nicht beachten braucht. So. Das verkennt aber so ein bisschen aus unserer Sicht natürlich, dass die, dass wir ja nicht spezifisch wie eine Behörde Datenschutzrecht durchsetzen. Wir haben ja auch nicht diese Ermittlungsbefugnisse, sondern wir nähern uns dem Datenschutzrecht entweder aus dem Unterlassungsklagegesetz, da sind Verbraucherschutzgesetzverstöße justiziabel geregelt, oder eben auch aus dem Wettbewerbsrecht. Ja, da wird ein Verstoß gegen eine Marktverhaltensregel mit spezifischen eigenen Voraussetzungen geprüft und dann, oder wenn es drittes Standbein, wenn wir allgemeine Geschäftsbedingungen überprüfen, ja, die muss man dann auch erstmal haben. Datenschutzbestimmungen sind nicht unbedingt immer allgemeine Geschäftsbedingungen, aber wenn man diesen Raum betritt, dann hat man in Deutschland ein sehr, sehr strenges Regime, was dürfen Unternehmen in allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln. Und da gibt es die Generalklausel, die unangemessen benachteiligende Vertragsklauseln verbietet. Und unangemessen benachteiligend wäre so eine Klausel zum Beispiel auch, wenn sie gegen wesentliche Grundgedanken einer Datenschutznorm verstößt. So. Und dann kommt man wieder von hinten durch die Brust ins Auge, ins Datenschutzrecht rein und dann kann man sich mit Fragen der DSGVO beschäftigen. So denken wir. Andere Ansicht Facebook natürlich. Und der Bundesgerichtshof hat es in einem unserer Facebook-Verfahren vorgelegt nach Luxemburg. Das ist noch nicht entschieden. Am 2. Dezember soll es da, also nicht soll, sondern ist der, sind die Schlussanträge des Generalanwalts de la Tour terminiert. Und dann wissen wir mehr. So. Wir wissen aber auch schon, was die Kommission dazu sagt oder der österreichische Vertreter und alle Leute und die Bundesregierung und alle Leute im Raum, ausgenommen Facebook, bei der Anhörung im September, waren der Auffassung, dass erkennen wir der Auffassung, dass die Durchsetzung der DSGVO durch zivilgesellschaftliche Verbraucherorganisationen relativ weitgehend möglich ist.
Vorgelegt wurde vom BGH, oder?
Genau. Mhm. Es handelt sich da um unser Verfahren, das nennen wir Facebook App Zentrum. Da geht es um ein Gaming Center im Facebook-Profil. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und da konnte man Spiele von Dritten spielen. Und mit dem Klicken auf den Button wurden alle möglichen Sachen gestattet, ohne große Erklärung. So, dieser Drittanbieter, in dem Facebook, der eingebunden war mit seinem Spiel in dem Facebook-Account, konnte im Namen des Verbrauchers, des Nutzers, irgendwelche Statusmeldungen absetzen. Aber er hat eben auch Daten über das Nutzungsverhalten erhalten. So. Mhm. Der Verstoß an sich ist relativ trivial. Man hatte fast schon den Eindruck, Facebook beschreitet den schon gar nicht mehr, sondern wir arbeiten uns gerade so an der Klagebefugnis ab, ja, dass man dafür eine Einwilligung braucht für diese Geschichten, die damit mit diesem Button nicht richtig abgefragt wurde, ist eigentlich fast unstreitig. Der Bundesgerichtshof scheint das ähnlich zu sehen. Was allerdings natürlich eine wichtige Vorfrage ist, ist der Kläger denn überhaupt berechtigt? Ja? So, wir sind eigentlich ganz froh, dass die Sache jetzt an höchster Stelle geklärt wird. Für die alte Rechtslage hat es der Europäische Gerichtshof auch schon getan. Ja, da gibt es ein Verfahren, der bei uns im Verband auch mit organisierten, aber rechtlich selbstständigen Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, ja, Fashion ID, da hat er zur alten Rechtslage gesagt, klar dürft ihr, ja. Aber die Sache ist eben doch im Detail ein bisschen komplizierter, weil damals waren die Regeln ja doch in der Datenschutzrichtlinie relativ offen formuliert. Mitgliedstaaten durften die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Datenschutzrecht durchzusetzen. Damit ist ja alles Mögliche möglich. Jetzt haben wir detailliertere Vorgaben, auch in Artikel 80 DSGVO. Der bezieht sich in Absatz 2 auf Verbraucherverbände. Und da ist die Frage, ist der abschließend? Gibt es daneben noch was anderes? Ja, wie ist es mit dem Rechtsschutzsystem? So, und wir werden es bald wissen. Meine Hoffnung, aber auch so ein bisschen so vom Bauchgefühl, damit kann man natürlich auch völlig falsch liegen, ist, dass der Europäische Gerichtshof jetzt nicht so eine Absenkung des Schutzniveaus bei der Durchsetzung sieht und uns da den Rücken stärkt.
Ich muss mal ganz kurz fragen, wenn Sie als Verbraucherschutzorganisation Unterlassungsklagen anstrengen oder beziehungsweise zuerst abmahnen, dann Unterlassungsklagen anstrengen, dann brauchen Sie keinen konkreten Fall, oder? Also es ist jetzt anders irgendwie als zum Beispiel bei einer Datenschutzbehörde, die, glaube ich, ja dann einen Betroffenen braucht oder, in der Regel oder zumindest auf Beschwerden hin aktiv wird. Sie müssen jetzt nicht irgendwie an einem konkreten Fall nachweisen oder jemand oder eine bestimmte Person gegenüber dem Unternehmen vertreten oder so, ne?
Also das ein Aspekt der Fragen, die relativ umstritten sind. Ja, wir haben in Artikel 80 Absatz 1 DSGVO geregelt den Fall, dass uns ein Verbraucher mit der Durchsetzung seiner Rechte beauftragt. Ja, dazu zählen einerseits Beschwerden bei der Datenschutzbehörde und vertreten dort oder gegenüber dem Unternehmen, aber eben auch Durchsetzung von wirksamen Rechtsbehelfen. So. Jetzt steht in 80 Absatz 2, und da ist der ehrlich gesagt ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, dann irgendwie unabhängig von einem Auftrag der betroffenen Person. Ja, so. Was heißt das jetzt? Heißt es irgendwie gegen den Willen, irgendwie oder so, oder ohne Kenntnis des Betroffenen, aber der muss da sein? Oder heißt es was wir natürlich eher vertreten und auch die Kommission, eine relativ weitgehende Öffnung hinsichtlich der Prüfung von objektiven Datenschutzverstößen? Wir brauchen für unsere Verfahren nach unserer Lesart keine Beschwerden, sondern im Falle von allgemeinen Geschäftsbedingungen brauchen wir natürlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja, wir können uns die Fälle natürlich nicht ausdenken. Da braucht man eine konkrete Vertragsklausel, die greift man dann an. Oder was wir sehr häufig machen, ist, wir haben so verschiedene Testgeräte, wir laden uns dann die entsprechende Delinquenten-App runter, vollziehen den Registrierungsprozess mal nach und so und machen Screenshots, filmen das Ganze irgendwie ab, so dass man gucken kann, wo werden denn wann welche Informationen gegeben, was soll das eigentlich für eine Rechtsgrundlage sein? So, es ist alles relativ komplex. Und irgendwann kommen wir dann zu dem Punkt, was ja der Grundsatz der Datenverarbeitung ist. Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich erstmal verboten, es sei denn, Unternehmen hat eine Rechtsgrundlage. Welche könnte es sein? Ja, nicht irgendeine, sondern dann kriegt man meistens durch Ausschlussprinzip so ein bisschen Interessenabwägung, ist häufig dann doch nicht einschlägig irgendwie. Vertragszweck, ja, Facebook behauptet, dass jetzt alles irgendwie vertraglich vereinbart ist inzwischen. So, um von der Einwilligung wegzukommen. Aber am Ende des Tages kommt man eben doch immer zur Einwilligung, die hat spezifische Voraussetzungen. Wenn die nicht erfüllt sind, dann klagen wir. So.
Ja, Einwilligung, gutes Thema. Im Vorgespräch haben wir als eine der Bereiche, in der Sie besonders aktiv sind, den Bereich Adressbuch hochladen besprochen. Hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht heute, ne?
Ja, genau.
Da dreht sich mir natürlich als Datenschützer auch immer der Magen um. Gibt es da schon Verfahren und gibt es da auch schon Ergebnisse?
Ja, es gibt gerade gegen Facebook so eine Art irgendwie Geschichte. Ja, da haben wir irgendwie so Freundefinder 1 und 2, wenn man so will. Ja, beim Freundefinder 1, der ist schon durch den Europäischen Gerichtshof durchentschieden, wurde zumindest ein Aspekt richtig entschieden, und zwar die Frage des automatisierten Versendens von Einladungs-E-Mails, dann die so tun, als ob sie eigentlich vom Facebook-Nutzer kommen, aber eigentlich kommen sie von Facebook so. Das ist eine eher wettbewerbsrechtliche Sichtweise auf diese Sache. Wir haben, wenn ich mich recht entsinne, damals hat die Kollegin auch die datenschutzrechtliche Dimension immer wieder vorgetragen. Dazu gibt es relativ wenig in den Urteilen. Was wir jetzt haben, sind tatsächlich eine Reihe von Verfahren, die sich dann auf die DSGVO beziehen. Aber da haben wir eine ähnliche Systematik bei den Rechtsgrundlagen, zunächst mal im Grundgerüst. Und was wir da behaupten ist, wenn ihr irgendwie die Adressbücher hochladet von Verbrauchern, dann habt ihr vielleicht noch eine Einwilligung von dem Nutzer selber über seine eigenen Daten. Aber manche Leute haben ja alle möglichen Leute in ihren Adressbüchern, ja, mit allen möglichen Funktionsbezeichnungen und so. Und diese Regeln, also diese Rechte, die sich diese Unternehmen da nehmen, irgendwie diese Daten zu verarbeiten, die sind ja aus unserer Sicht, wo soll die Rechtsgrundlage dafür herkommen? Ja, die Leute haben sie nicht gefragt, die Dritten. Also wenn sie jetzt bei mir im Adressbuch auftauchen, oder nicht, wird sie bei mir irgendwie, und dann lade ich mir die Twitter-App runter. Ja, Twitter ist eins von diesen Verfahren, wo wir es auch testen. Dann werde ich da an allen möglichen Stellen im Registrierungsprozess und auch später immer mal wieder aufgefordert, mein Adressbuch hochzuladen, um zu gucken, wer ist noch bei Twitter und so. Und diese Verarbeitung, die finden wir höchst problematisch, weil die einfach nicht berücksichtigen, dass man ja nicht einfach irgendwie die Daten von Dritten bei sich auf dem Server hochladen kann als Unternehmer und dort gucken kann, wer ist denn nur noch was und für was, wer weiß, was noch verwenden. Ja, so, das ist Facebook zum Beispiel bestreitet ja immer wieder, dass sie Schattenprofile machen. Spricht relativ viel dafür, dass sie auch relativ viele Informationen sammeln über Leute, die gar nicht bei Facebook sind, ja. WhatsApp
oder Instagram. Ja, gerade bei WhatsApp läuft da auch was, weil ich meine, das WhatsApp hat halt wahrscheinlich in dem ganzen Bereich die breiteste Nutzerbasis, was das Hochladen von Kontaktdaten und, und Telefonbüchern angeht.
Ja.
Sind Sie da auch aktiv?
Da sind wir auch aktiv. Da sind wir so ein bisschen spiegelbildlich unterwegs zum Hamburger Datenschützer, der ja immer versucht hat, gegen also Facebook da auch vorzugehen. Ausgangspunkt war tatsächlich, als Facebook WhatsApp erworben hat, haben sie ja versprochen, dass sie die Daten nicht zusammenführen, weder von Instagram noch von WhatsApp. So, dieses Versprechen wurde dann irgendwann nicht mehr eingehalten. Es gab dann,
wer hätte das gedacht?
Ja, genau. Ich halte es übrigens auch für eine kartellrechtliche Fehlentscheidung, dass man diesen Zusammenschluss auch erlaubt hat. Aber das lässt sich jetzt auch nicht so einfach wieder rückgängig machen. Genau. So, und da seit diesem Zeitpunkt haben wir eben auch, seit die versucht haben, 2015 durch neue Geschäftsbedingungen diese AGB zu ändern, 2015 oder 2016, nageln Sie mich jetzt nicht fest, haben wir ein Verfahren laufen. So, jetzt gab es aber auch wieder diesen Aufreger, ich klicke auch irgendwie regelmäßig irgendwie auf dem einen Smartphone, wo das noch installiert ist, diese Meldung weg, dass die Datenschutzbestimmungen sich geändert haben und man möge doch bitte zustimmen. Facebook hat halt, also versucht jetzt diese ganze Geschichte als einen runden Konzern darzustellen, wo man innerhalb der ganzen Sachen teilen kann. Kartellamt hat einen ähnlichen Ansatz in seinem Verfahren. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde genommen drei Verfahren in Deutschland, allein in Deutschland, die sich mit diesen Datenflüssen zwischen den verschiedenen Unternehmensteilen befassen. Da wird es spannend, was dabei rumkommt. Ja, am Ende des Tages werden sich diese Sachen aber vermutlich eher kartellrechtlich lösen lassen. Also wir versuchen denen natürlich auch diesen Zusammenfluss irgendwie diese Zusammenführung der Daten zu untersagen, aber
also das wird natürlich schwer, weil die ja schon längst zusammengeflossen sind.
Ja, also angeblich ja nicht. Ja. Ja, nee, ja, stimmt. Ja. Also da sind wir, bei solchen Sachen sind wir tatsächlich so ein bisschen, wir können natürlich nicht als Behörde einreiten und uns die Sachen vorlegen lassen. Wir haben zivilgerichtliche Grundsätze zu beachten, Beibringungsgrundsatz, wir müssen den Fall selber basteln. Es gibt natürlich noch Fragen, wer ist jetzt beweisbelastet für bestimmte Sachen, vielleicht sekundäre Darlegungslast, aber
Sie können das nicht, die Kartellbehörde kann es auch nicht, also das Bundeskartellamt, aber die irische Datenschutzbehörde könnte es. Wobei wir wieder beim Thema sind, dass wir jetzt auch sofort wieder verlassen.
Ja. Das geraten wir wieder ins Fashing. Ich wollte das nochmal eines ergänzen, das letzte Mal, wo mir das so extrem unangenehm aufgefallen ist mit dem Adressbuch freischalten, ist bei Clubhouse. Da war es ja, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass man diese Einladung ganz begehrt waren und um an diese Einladung weitergeben zu können, musste man, wenn ich mich richtig entsinne, sein Adressbuch freigeben.
Ja, es gab dann halt so Workarounds, wie man es schafft, ohne das Adressbuch freizugeben.
Aber ja, aber es war erstmal vorgesehen.
Intendiert war es auf jeden Fall von dem Startup, ja.
Genau, Clubhouse, auch so ein Hype, ja. Da haben wir auch.
Gibt es das eigentlich noch?
Ja, das gibt es noch.
Gibt es noch, der Hype ist vorbei. Hatte man öfter schon.
Wir haben jetzt alle nachgebaut, ne? Twitter ist jetzt auch dabei mit Twitter Spaces und so.
Aber jetzt macht es keiner mehr irgendwie.
Oh, ich kriege immer mal wieder was in die Timeline gespielt. Also nicht so wie früher natürlich, als Clubhouse da von.
Also mir hat sich schon nicht erschlossen, wie man sich, was da so interessant sein soll.
Ach, am Anfang fand ich das richtig, richtig spannend. Also als es so die Möglichkeit gab, sehr nah mit sehr bekannten, prominenten Leuten zu sprechen und mit interessanten Leuten auch. Aber egal, nicht unser Thema. Jedenfalls war das wiederum extrem unschön, dass man eben dafür sein Adressbuch hergeben musste. Das war unser eigentliches Thema, bevor wir das jetzt hier verherrlichen.
Ich habe mal nur eine kurze Zwischenfrage zum Thema Datenschutz und Rechtsdurchsetzung. Betrifft das eigentlich nur die digitale Welt oder führen Sie da quasi auch Verfahren zum Datenschutz offline?
Also wir sind da nicht beschränkt. Wir können uns zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen in der digitalen und in der Offline-Welt angucken natürlich, aber beim Datenschutz gehen wir auch eher mit sehr viel Fingerspitzengefühl vor. Wir machen da jetzt nicht viel so große Marktbereinigungsaktionen. Ja, bei den alten Retro-Cookie-Bannern, so, da haben wir es dieses Jahr mal gemacht, dass wir uns mit unseren Verbänden so angeguckt haben, wer da was auch alles digital. Theoretisch ist es möglich, aber interessant sind natürlich vor allen Dingen die diese Massengeschichten, ja, wo massenweise Einwilligungen in irgendwelche fragwürdigen Geschäftspraktiken eingeholt werden oder eben auch nicht eingeholt werden. Und dann passieren da Dinge gegenüber. Da interessiert einen, also was uns nicht so sehr interessiert, ist der kleine Handwerksmeister, der sich irgendwie ein Formular zurechtbastelt und aus dem Internet da irgendwelche Versatzstücke zusammenfügt.
Und können Sie uns verraten, ob Sie gerade wieder neue Abmahnungen vorbereiten oder und in welchem Bereich? Wahrscheinlich schon gar nicht. Genau, gegen wen? Und warum?
Genau, wir über künftige Abmahnungen reden wir nicht so.
Ach was.
Da sind wir sehr, sehr bemüht, auch uns so ein bisschen die Kontrolle über die Öffentlichkeitsarbeit auch zu erhalten, weil es auch nicht darum geht, Bashing zu betreiben. Wir gucken immer erstmal, wie reagiert das Unternehmen. Uns geht es in erster Linie um die Abstellung des Verstoßes. Ja. Und wenn wir eine Unterlassungserklärung kriegen, dann sind wir in der Regel nicht dabei, dass wir da nochmal raufhauen. Das sei denn, wir haben, deswegen äußern wir diese Sachen auch regelmäßig nicht. So, wenn es dann ins Gerichtsverfahren geht, ist es ganz andere Kiste. Ja. Und so, da entscheiden wir aber von Fall zu Fall, was wir dazu sagen. In ganz seltenen Fällen berichten wir auch schon zur Abmahnung. So. Also wir sind natürlich dabei, Dinge vorzubereiten, machen wir ja ständig irgendwie so, auch in den anderen Bereichen. Also die Kolleginnen und Kollegen in meinem Team, die arbeiten die ganze Zeit daran, genauso wie der VZBV ja ständig Musterfeststellungsklagen in dem anderen Team auch irgendwie vorbereitet. Wir versuchen bei der DSGVO natürlich auch Fragen zu klären. Ja. So, das ist also keine, da ist der Fokus ist in der Regel eher nicht Marktbereinigung, also massenweises Abstellen von Verstößen irgendwie ganz vielen Akteuren, sondern in der Regel neben dem Abstellen dieses einzelnen Verstoßes eben auch eine Klärung, was soll denn jetzt damit passieren, ja? Und was halten die Gerichte davon? So, wir versuchen ein Kopplungsverbot und zu klären die Reichweite von umstrittenen Rechtsfragen, welche Rechtsgrundlage. So wie bei Planet 49 eben die Frage, was ist eigentlich in Deutschland mit der Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie passiert? Ja, die Regelung in 15 Absatz 3 TNG, der jetzt bald Vergangenheit ist, ist ja alles andere als konsistent.
Nee, der ist höchst spannend. wir stellen auch gerade großflächig unser Cookie-Banner tatsächlich um. Also alles weg von dem berechtigten Interesse auf Einwilligung. Aber ich wollte nochmal gerne, weil Sie da ein ganz interessantes Urteil erwirkt haben, was ich zumindest auch gar nicht kannte, eins im Bereich Google Analytics. Ich bin immer erstaunt, wie wenig Google Analytics in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielt, obwohl das jetzt nun wirklich ein Bereich ist, wo massiv Daten weitergegeben werden. Und da gab es ein Unterlandgericht Rostock. Vielleicht können Sie dazu was erzählen und wie ihr Google Analytics einschätzt.
Ja, das genau. Das zeigt zum einen erstmal, wie also welche Verfahren, die man vorher gar nicht so irgendwie ernst genommen hat, dann plötzlich so einen kleinen Aufreger darstellen. Ja, Landgericht Rostock hat sich sehr, sehr intensiv, lobenswerterweise damit beschäftigt, mit dem Sachen, die wir da angegriffen haben bei einem Legal-Tech-Unternehmen. Das war Bestandteil einer kleinen Legal-Tech-Aktion, die hatte eigentlich überhaupt keinen großen Datenschutzfokus, aber da haben wir eben auch deren aktuelles Cookie-Banner damit angegriffen und die Sachen, die sie sich so in ihre Datenschutzerklärung reingeschrieben haben. Und da ist eben, das Verfahren läuft ja auch schon eine Weile, da immer zwar eben flächendeckend auch noch üblich, irgendwie für alle möglichen Sachen die Interessenabwägung ins Spiel zu bringen. So. Und Google Analytics, sehe ich auch so, also wir halten da eine Einwilligung für erforderlich. Wenn man sich mit Datenschutzexperten so unterhält, gibt es da auch wenig anderes zu hören. Ja, da kriegt man vielleicht noch zu hören, man muss genau gucken, was eigentlich bei Google Analytics das ja, da gibt es ja verschiedene Stufen und Tools und so, was da jetzt genau passiert. Aber so jedenfalls grundsätzlich ist die Einwilligung da wahrscheinlich auch das Richtige. Das Ding ist natürlich, hier haben wir einen Bereich, der durch Planet 49, jedenfalls vom Sachverhalt, Planet 49 nicht aufgegriffen, sondern da haben wir ein eindeutiges Werbetracking-Cookie. So, also könnte man sich jetzt als Unternehmensjurist auf den Standpunkt stellen, hat noch keiner entschieden. Ja, so. Und deswegen haben wir es da auch mit reingenommen. Ja, so. Und Landgericht Rostock hat relativ klar gesagt, ja, hier auch falsche Rechtsgrundlage und überhaupt. Aber da ist ja eine ganze Gemengelage in diesem Urteil drin. Ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt. Das wird von einer Kollegin betreut, von Fragen, die da einfach so mit abgehandelt werden. Ja, gemeinsam, also dieses ganze Who's Who der Datenschutzfragen, gemeinsame Verantwortlichkeit, mehrere Rechtsgrundlagen, ja, so was ist eigentlich mit den Dark Pattern Cookie Bannern? Ist auch so eine Spielwiese von uns. Dark Pattern ist ja so ein
Spielwiese.
Buzzword. irgendwie kein richtiger juristischer Begriff. Es wird überlegt, ob da nicht im Zuge des DMA irgendwie auch was passieren müsste.
Das Digital Markets Act.
Ja, genau. Ja, Entschuldigung. Genau. Dieses Nudging von, also die Grenzen zwischen benutzerfreundlichem Design und einfachem Nudging, was vielleicht noch, was vielleicht irgendwie nicht besonders schätzenswert ist, aber noch im juristisch im Bereich von zulässig, bis hin zu tatsächlich entweder irreführenden oder aggressiven geschäftlichen Handlungen und vielleicht auch Datenschutz, keine richtige Einwilligung. Und Landgericht Rostock hat sich so ein bisschen an der Oberfläche kratzend, muss man sagen. Wir haben den Fall ja jetzt auch nicht zu dem Dark Pattern-Fall aufgebaut. Dazu ist ja auch zu alt, die Debatte ist ja noch nicht so alt. Hat sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was ist das eigentlich, wenn Sie irgendwie einen, wenn auf Ihrem Cookie-Banner der Alle-Bestätigen-Button irgendwie sehr prominent da ist und der ganze Rest viel, viel schwerer zu erkennen ist. Ja, je mehr, da haben wir ja die ganze Bandbreite von Cookie-Bannern im Moment. Je mehr erfahren oder irgend sowas, ja, oder weißer Adler auf hellgrauem Grund, alle ablehnen, finden sie irgendwie bei manchen Medienverlagen, ist auch schwierig zu finden. Oder sie kommen dann in ein zweites, also die sind natürlich Informationslayer gestaltet, finden wir jetzt auch nicht grundsätzlich total schlimm. Alles auf der ersten Seite ist ja, kann ja auch überfordernd werden. Aber wenn sie dann in dem Auswahlding dann irgendwie alle möglichen Schieberegler betätigt haben, die wir für sich schon schwierig finden, ja, so, und dann kommt trotzdem wieder alle zustimmen als der prominente Button auf diesem Layer, so, solche Geschichten, die finden wir im Moment sehr interessant, ja, so, und die werden uns auch noch eine Weile begleiten.
Dieses Urteil ist ja von November 2020, dieses LG Rostock-Urteil, ne, wie ist es denn da weitergegangen?
Diese liegt im Moment beim OLG Rostock.
Ah ja, okay, ja. Also die sind...
Ich müsste tatsächlich jetzt gucken, wie das Aktenzeichen dort ist. Mhm. Genau. Aber geht auf jeden Fall weiter. Wir haben noch keinen Termin.
Okay.
Wir bitten darum, über den weiteren Fortgang informiert
aber zu werden. Aber selbstverständlich.
Wir werden das sicherlich gerne nochmal zum Thema machen.
Ja, es ist auch ein Urteil, was, also ich war letztens in Düsseldorf bei der Datenschutzkonferenz und da ist ja so ein bisschen Klassentreffen der Datenschützer, auch Unternehmensjuristen und alle möglichen. Und es ist kein, wenn man so mit den Leuten spricht, kein Urteil, was auf besonders viel Freude trifft, weil es doch relativ weitgehend ist. Aber wir werden sehen, ja, was das OLG daraus macht.
Mm. Ich muss noch mal ganz kurz zurückgreifen, vielleicht abschließend. Wenn ich als Verbraucher, ne, wenn ich jetzt, ne, ich werde das sehr oft gefragt von Leserinnen oder Lesern, wenn ich jetzt eine Beschwerde anstrengen will oder wenn ich mit irgendeinem Zustand unzufrieden bin, wenn mir irgendwas passiert ist im datenschutzrechtlichen Bereich, was mache ich denn dann? Dann sage ich natürlich, einerseits wenden Sie sich an die zuständige Datenschutzbehörde, ne, Ländersache, gucken Sie mal, welche Datenschutzbehörde für Sie zuständig ist und beschweren Sie sich dort. Kann ich den Verbrauchern dann auch sagen, wenden Sie sich an die lokale Verbraucherzentrale und holen Sie sich da Unterstützung oder ist da Land unter gerade?
Ja, die Kolleginnen und Kollegen haben viel zu tun, so wie wir auch, aber es ist natürlich auch unsere Aufgabe, zu beraten. Ja? So.
Auch im datenschutzrechtlichen Bereich.
Ja? Ja, wir sind jetzt natürlich nicht die, also die, wir sind ja wie so eine kleine Bundesrepublik, also jeder muss zu seiner Datenschutzbehörde in seinem Bundesland gehen. Da kann man mal auf die Webseite gucken, über verbraucherzentrale.de findet man die Links auf die
Zustände. Das heißt aber auch, als Verbraucher darf ich mich nicht direkt an den Bundesverband wenden.
Der Bundesverband ist in dem, jein, der Bundesverband ist in diesem, in der Aufgabenverteilung zwischen den Verbraucherverbänden und Verbraucherzentralen und sich selbst ist er nicht beratend tätig. Also wir sind wir sind nicht die Beratungsinstanz, sonst kriegen wir auch dann Ärger mit unseren Kollegen.
Aber also, Sie müssen ja von dem Missstand Kenntnis haben, damit Sie ja, die genau. strategische Prozessführung starten können.
Genau. Wir haben ja auch eine Marktbeobachtung als eine der Säulen, die ich vorhin nicht genannt habe, die soll Missstände auch dokumentieren. Die kriegen Informationen aus den Beratungen.
Ah ja, okay. Achso, das läuft dann von nach oben quasi. Hm.
Genau, die werden dann nach unten, das hören die bestimmt nicht so gerne.
Also ja, nee, sowas auch nicht. Das war jetzt nicht respektierlich gemeint.
Genau. Also wir sind, da gibt es irgendwie, es gibt bei uns aber auch ein Beschwerdepostfach, da, genau, das ist, da kann man dann solche Sachen auch irgendwie melden, aber es ist eher situationsabhängig. Also der eigentliche Weg wäre, sich erstmal bei den Verbraucherzentralen die Beratungsangebote anzugucken und dann mal gucken. Aber wir sind natürlich, wir kriegen trotzdem ja auch Meldungen von Verbrauchern, hier Unternehmen XY macht das und das oder so sieht das Einwilligungsbanner in der App aus oder so. Und solchen Sachen gehen wir natürlich auch nach. Aber wenn es um die, also das ist ja ein Hinweis dann auf einen Rechtsverstoß so. Aber wer Beratungsbedarf hat in seinem konkreten Einzelfall, wird von uns dann immer an seine zuständige Verbraucherzentrale auch verwiesen.
Aber vielleicht sollte man auch nochmal dazu sagen, die Beratung dort ist dann, also wenn es eine Rechtsberatung ist, kostenpflichtig, ne?
Genau. Ja. Das ist also, die, Leute da die Kostenecke. Genau, das war auch nicht mein Wollen jetzt hier. Also die Beratung dort ist kostenpflichtig. Das ergibt sich dann auch aus den Webseiten der Verbraucherzentralen. Okay. Ja. Also da kann man gucken, man kann sich immer bei seiner Datenschutzbehörde beschweren natürlich. Irgendwie, die sind auch total überlastet, aber sie gehen diesen Fällen natürlich dann noch nach irgendwann. Sind ja auch zum Teil verpflichtet, also sind ja verpflichtet zum Antworten und so.
Ja, deswegen frage ich, weil ich natürlich auch von Lesern höre, ich habe mich dahin gewandt, aber ich habe noch mal im Jahr immer noch keine Antwort außer einer Eingangsbestätigung. Ne? Aber es ist klar, also wir hatten vor kurzem ja hier Herrn Professor Kaspar zu Gast, den ehemaligen Datenschutzbeauftragten aus Hamburg, und der hat da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, wie überlastet seine Behörde tatsächlich war jetzt zum Ende seiner Amtszeit.
Ja. Wenn man mal so ein bisschen auf dem Arbeitsmarkt guckt, Datenschutzexperten sind im Moment Goldstaub, ja. Das betrifft nicht nur die Behörden, sondern die konkurrieren dann auch mit Kanzleien und
also ja, nur deswegen, wenn dann dort nichts passiert, könnte ich mir vorstellen, dass viele dann auf die Idee kommen, na dann ist es ja auch eine Verbraucherschutzgeschichte, dann wende ich mich doch mal an die Verbraucherzentrale.
Also wir sind auf jeden Fall ein richtiger Ansprechpartner, ja, das kann auch alles parallel sein. Wir sehen uns da auch. Wir gehen diesen Datenschutzverstößen natürlich auch nach, wenn wir die mit unseren Bordmitteln für justiziabel halten. Aber wir müssen trotzdem auch immer entscheiden, aus Kapazitätsgründen, was wir machen und was nicht. Also in meinem Team sind insgesamt 8 Leute und nicht alle machen Datenschutz. Ja. So, also ist doch relativ spezialisiert.
Und, was sind so Themen, von denen Sie jetzt annehmen, dass Sie die in nächster Zeit, also vielleicht jetzt nicht in der nächsten Woche, aber so in den nächsten Jahren besonders, wenn man das schon sagen kann, besonders interessieren wird? Irgendwie Verbraucherirreführung im Metaverse, Meta-Universe oder sowas?
Irreführung ist ja immer so ein Ding, was wir auf dem Schirm haben, weil das ist ja unser ureigenstes wettbewerbsrechtliches Instrument. So, was die Irreführung stößt aber häufig natürlich auch an Grenzen. Ja, wir haben hier den aufgeklärten, jederzeit aufmerksamen Verbraucher, der alles liest und alles versteht. Irgendwie das europäische Verbraucherleitbild spielt natürlich in den Irreführungstatbestand stark rein. Der Bundesgerichtshof hat die Irreführung über Rechte des Verbrauchers ein bisschen restriktiv gehandhabt, durch 2 Entscheidungen im Energiebereich, ja, die heißen Offenbach und Dietzenbach, da geht es gar nicht um Datenschutz, aber da muss man dann immer gucken. Also die Irreführung an sich ist aber trotzdem so ein Ding. Was für uns natürlich wichtig ist, ist vor allen Dingen auch der Verstoß gegen die Marktverhaltensregeln in § 3a UWG. Ja. Da müssen wir natürlich eine Datenschutznorm finden, gegen die verstoßen wird, die dann auch eine Marktverhaltensregel ist. Das ist alles so, der Teufel liegt im Detail. Und da kommen wir ein bisschen stark in diesen Klagebefugnisbereich rein. Also den müssen wir jetzt erstmal klären bei diesen Sachen. Die Irreführung können wir auch so angreifen.
Nee, ich meinte eher so Bereiche, wo ihr schon mal so guckt und befürchtet, da ist gerade eine technische Entwicklung da, die ihr mit Sorge seht, also so ähnlich wie das Auslesen von den Adressbüchern oder oder
das Bestücken von Puppen mit Kameras.
Genau. Genau, das ist auch so ein, also sowas ist tatsächlich für uns immer ein interessantes Ding. Was passiert mit hochsensiblen Daten, die dann irgendwie weiterverarbeitet werden? Wir werden uns natürlich genau angucken, was jetzt passiert durch die Umfirmierung von Facebook zu Meta. Ja. Das Metaverse ist ja im Moment noch so ein bisschen Zukunftsmusik, wenn man sich die Visualisierung von Facebook selber in dem Video anguckt, dann hatte man.
Ich habe mir das gestern angeguckt, ich war so enttäuscht. Also,
ja, das sieht aus wie die frühe Sims-Version. Oder?
Das meinen die doch nicht ernst. Also,
Second Life war so mein erster Reflex. Das gab es ja schon vor 10 Jahren als Hype auch. Jetzt hört man nichts mehr davon. Das soll so ein paar Hardcore Nutzer geben, die da drinnen auch irgendwelche Konzerte abhalten. So. Und wenn das dann später so aussieht, dann ist es doch relativ enttäuschend. Ich glaube, dass es aber ganz anders sein wird. Wir werden mal sehen. Da gibt es dann natürlich irgendwie ganz viele Rechtsfragen, wenn das dann irgendwann mal kommt. Aber,
ja, da gibt es bestimmt tolle Möglichkeiten, Verbraucher zu täuschen.
Ansonsten gucken wir natürlich vor allen Dingen auch natürlich auf sensible Daten. Also wenn es jetzt um sensible Kategorien von Daten geht, dann sind die Anforderungen ja nochmal strenger. Irgendwelche Sachen, die einem beim Installieren von Apps so begegnen. Ja, irgendwelche Aufreger, Skandale.
Also was ich, da kann ich Sie vielleicht oder mal fragen, wie Sie das sehen, aber also wo wir ein Problem sehen, ist halt das ganze Internet of Things, ne? Also das, vom funkenden Kühlschrank bis zur funkenden Kaffeemaschine. Wir haben uns gerade eine neue Kaffeemaschine gekauft, die tatsächlich ständig zum Anbieter funkt, ganz witzig. Aber und das die andere Geschichte ist halt autonomes Fahren, ne? Also was passiert in Fahrzeugen? Haben Sie da, sind Sie in dem Bereich schon mal aktiv gewesen? Oder?
Also wir sind ja auch ein Lobbyverband, das heißt, wir beobachten diese Sachen auch sehr, sehr, solange die ja noch nicht in einen Rechtsrahmen haben, der für uns justiziabel sind, sind die natürlich immer eher mit der Gesetzgebungsbrille irgendwie da. Mhm. Autonomes Fahren, KI, irgendwas, Internet of Things, ist immer ein Thema natürlich bei den Kolleginnen in dem Bereich. Was ja jetzt ganz konkret kommt, ist ein komplett neuer Rechtsrahmen im Zivilrecht. Ja. So, wir erleben, ich glaube, Studenten, die jetzt irgendwie im fünften Semester sind, die können wir noch mal neu anfangen, ja, weil die einfach irgendwie ähnlich wie bei der Schuldrechtsreform vor 20 Jahren, ja fast schon, nochmal ganz neue Regeln lernen mit durch die Umsetzung der digitale Inhalte-Richtlinie und die Warenkaufsrichtlinie. Da kommen wir beim Kaufvertrag kommen wir mehr in so eine Art Mietvertragsregelung rein. Also es ist ganz spannend, aber für die Datenschützer interessant ist vor allen Dingen der neue 327Q. Ja, inzwischen gehen denen ja wahrscheinlich die Alphabet-Geschichten aus, ja. So, wir sind ja schon bei Q. Und da geht es um das Verhältnis von Zahlen mit Daten und Datenschutzrecht. So, da haben wir eine ganz spannende Spielwiese, die uns vermutlich, kann man ja jetzt noch vermuten, dann tatsächlich in den nächsten Jahren auch beschäftigen wird. Wir haben jetzt ja schon ein Verfahren gegen den alten Slogan, Facebook ist und bleibt kostenlos irgendwie. Da haben wir gesagt, das ist eine Irreführung, haben die Gerichte jetzt nicht so mitgemacht. Ja, daran sieht man auch den Schwierigkeiten mit der Irreführung. Facebook verwendet den aber jetzt auch inzwischen gar nicht mehr. In anderen Ländern in der EU gab es andere Gerichtsentscheidungen, die eher in unserem Sinne waren. So, das ist die eine Kiste, aber Zahlen mit Daten ist ein Riesenthema, weil da fragt man sich als Jurist natürlich, also erstmal gibt es eine politische Dimension, irgendwie will ich das überhaupt, auch als Verbraucherverband, ja, Zahlen mit Daten, das ist ja so ein bisschen irgendwie die sich keine kostenpflichtigen, datenschutzsparsamen Angebote leisten können, die stehen dann da vor so einer Art Ausverkauf. Da muss man sich irgendwie sehr genau mit befassen, auch als Verbraucherverband. Aber auf der juristischen Ebene haben Sie da eben auch das Problem, was ist denn eigentlich mit Gegenleistung, ja, wenn Sie versprechen, dass Sie mit Ihren Daten zahlen, statt mit Geld, was passiert dann eigentlich mit dem Vertrag? Ja? Und dazu treffen diese neuen Regelungen grundsätzliche Entscheidungen. Ja? Sie können also, Datenschutzrecht soll unberührt bleiben, der Vertrag bleibt unberührt, wenn Sie jetzt Ihre Einwilligung zurückziehen, von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Auf der anderen Seite ist dem Unternehmer natürlich möglicherweise dann auch ein Festhalten am Vertrag nicht zuzumuten. Ja? Dazu trifft dann, da gibt es dann ein Kündigungsrecht mit so einer Abwägung. Das wird alles total spannend und betrifft am Ende des Tages aber auch Auslegungsfragen. Zum Beispiel Artikel 7 Absatz 4 hat ja dieses, was da gar nicht drin steht, dieses sogenannte Kopplungsverbot in der DSGVO, dass sie halt, da könnte man bei einer sehr, sehr radikalen Auslegung ja auch dazu kommen, dass sie als Unternehmen möglicherweise einen Dienst anbieten müssen, obwohl sie keine Daten kriegen, dann also für lau so, ja, dann müsste man, da gibt es auch ganz unterschiedliche Gerichtsentscheidungen zu inzwischen. Und wir haben auch schon einige Verfahren. Aber das wird nochmal spannend, ja.
Also ich ergänze übrigens diese Liste noch um digitale Gesundheitsanwendungen und Ähnliches in diesem Bereich, aber dazu werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr kommen. Ja. Abschlussfrage. Wir beschwören ab und zu die gute Datenschutzfee herauf, die Ihnen einen Wunsch erfüllt. Was wäre denn Ihr Wunsch an die gute Datenschutzfee für die Verbraucher?
Also wenn es eine ganz verrückte und verbraucherfreundliche Fee wäre, würde sie bestimmte Praktiken einfach wegregulieren. Ja, es gibt ja eine ziemlich lebendige Debatte inzwischen, was kann die Einwilligung? Das ist aber natürlich, da muss man auch gucken, was sind die politischen Realitäten? Wird es nicht eher in die andere Richtung auch verwässert, wenn man diese Geschichte öffnet? Ja, insofern, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich eine effektive Durchsetzung von Datenschutzrecht. Also, und zwar auf ganzer Linie, durch gut ausgestattete, effektiv arbeitende Datenschutzbehörden, durch starke Verbraucherverbände, deren Verbandsklagebefugnis geklärt ist. Das ist, glaube ich, sogar ein realistischer Wunsch für die nächste Zukunft.
Und durch eine funktionierende Behörde in Irland, um das nochmal.
Jetzt ist gut.
Ja, jetzt ist auch gut für heute.
So ein Dauerbrenner offensichtlich.
Ja, bei uns ja.
Wir sind so Regulierungsbehörde Irland-Fanboys, Holger und ich. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Herr Dünkel, vielen Dank. Das war sehr spannend und sehr interessant.
Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Uns auch, also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ich möchte mal ganz kurz, Jörg, unsere Kontaktmöglichkeiten, ne,
bevor ja, das nicht über den Tisch fällt.
Ihr könnt uns erreichen unter auslegungssache.ct.de auf der Webseite ct.de/Auslegungssache. Für unsere Folge wird es auch wieder eine eigene Meldung auf Heise Online geben. Das heißt, da kann man dann direkt drunter kommentieren, wenn man mag. Wir freuen uns natürlich über Sternchen bei iTunes. Kann man auch ab und zu mal wieder sagen, nicht jede Folge, aber hin und wieder mal. Und dann möchte ich noch mal einmal kurz darauf hinweisen, was ich am Anfang gesagt hatte. Wir werden die nächste Folge live aufzeichnen, also live veranstalten und dann aufzeichnen auch und auch später ausstrahlen. Wer Lust hat, am 2. Dezember im Livestream oder vor Ort zuzugucken, ist herzlich eingeladen.
Tech-Tide.de.
Ich werde das dann noch in die Shownotes packen. Ne?
Genau. Fein. Dann hätten wir es und nach einem letzten Dank an Herrn Dünkel verabschieden wir uns mit dem obligatorischen
Schütz eure Daten. Tschüss.